Also guten Morgen an Sie alle und herzlich willkommen beim nächsten Pressbriefing des Science Media Center. Dieses Mal wollen wir über die neue RSV-Prävention reden, die uns für diesen Herbst und Winter ja erstmal auf dem Papier bereitsteht. Ob sie verimpft wird oder wie sie verabreicht wird, darüber werden wir gleich noch bestimmt sprechen. Wir wollen halt über Wirksamkeit sprechen, über die Sicherheit und eben über den Einsatz. Ich darf mich auch kurz vorstellen. Mein Name ist Philipp Jakobs. Ich bin ja Redakteur für Medizin und Lebenswissenschaften beim SMC. Und zum Panel komme ich natürlich gleich noch. Vielleicht noch etwas kurz vorweg. Wir haben in diesem Herbst und Winter mit Abrivio und Arexvi eben erstmals Impfstoffe gegen das respiratorische Syncytialvirus. Abrivio ist für Schwangere sogar vorgesehen in Form einer sogenannten maternalen Impfung und die den Schutz, quasi den Antikörperschutz über die Mutter an den Säugling weitergeben. Zusätzlich ist der Impfstoff aber auch für Personen ab 60 Jahren geeignet. Und mit Arexvi werden wir ebenfalls einen Impfstoff für diese Altersgruppe haben, wohl aber nicht für die Schwangeren. Und wir haben natürlich immer noch einen neuen monoklonalen Antikörper, der sich auch noch in die Reihe der neuen Mittel gesellt mit Beyfortus, der ebenfalls für Säuglinge geeignet ist, für deren erste RSV-Saison, um sie da besser zu schützen. Der Bedarf an solchen Immunisierungen ist ja relativ groß, wie wir auch vergangenes Jahr im Winter stark gesehen haben, bei einer besonders starken RSV-Welle mal wieder. Es ist die Hauptursache für Krankenhaus oder mit einer der Hauptursachen für Krankenhausaufenthalte bei Säuglingen, und auch immunsupprimierte und ältere Menschen können relativ schwere Atemwegsinfekte durch ein RSV-Virus bekommen. Es ist allerdings so, dass die Mittel alle schon von der EU-Kommission zugelassen sind, aber es fehlt eine entsprechende Empfehlung der Ständigen Impfkommission noch, zumindest für diesen Herbst und Winter. Darüber wollen wir gleich natürlich auch sprechen, und wir wollen halt einfach diskutieren, inwiefern diese Mittel schon eingesetzt werden könnten, wie wirksam und sicher sie sind. Und wir möchten natürlich all Ihre Fragen auch da draußen beantworten, die Sie haben. Die können Sie natürlich wie immer bei uns in dem Frage-Antwort-Tool unten stellen, einfach reintippen, und die Kollegin von mir sammelt die im Hintergrund und reicht sie dann an mich weiter, und wir verteilen die an die Experten, je nachdem, an wen Sie die gerichtet haben wollen. Und wie immer, Sie kennen das, das Transkript und das Video zu diesem Pressbriefing fertigen wir so schnell wie möglich an. Das können Sie dann relativ schnell innerhalb von 1 bis 2 Tagen spätestens abrufen, durchlesen, angucken, was auch immer dann in den Wochen waren. Dann gerne zu unserem Panel natürlich. Ich darf vorstellen, Professor Dr. Volke Brinkmann, Leiterin der Sektion Pädiatrische Pneumologie und an der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. Guten Morgen, Frau Brinkmann. Professor Dr. Bernhard Resch, stellvertretender Leiter der klinischen Abteilung für Neonatologie und Forschungseinheit für neonatale Infektionserkrankungen, Epidemiologie an der Medizinischen Universität Graz in Österreich. Hallo, Herr Resch, langer Titel.
Guten Morgen.
Und der Professor Dr. Klaus Überler, Direktor des Virologischen Instituts am Universitätsklinikum Erlangen und Sprecher der STIKO-Arbeitsgruppe Respiratorische Syncytialviren. Hallo, Herr Überler.
Ja, morgen, Herr Jakobs.
Herr Überler, ich würde ganz gerne mit Ihnen direkt auch starten und könnten wir vielleicht noch mal einen ganz kurzen kleinen Crashkurs zum Thema RSV-Viren machen. Was sind das überhaupt für Viren und was unterscheidet sie vielleicht besonders von anderen Atemwegserregern?
Ja, also das respiratorische Syncytialvirus gehört zu einer Virusfamilie, die generell sehr effizient über die Atemwege übertragen werden. Das Masernvirus gehört dazu, die Parainfluenza-Viren gehören zu dieser Virusfamilie. Und das respiratorische Syncytialvirus selbst kommt jetzt in zwei Typen, RSVA und RSVB letztlich vor, wobei die hinsichtlich der Klinik und Pathogenese jetzt nicht wirklich differenziert werden müssen. Und die Impfstoffe und die Antikörper, die wir jetzt haben, sind auch gegen beide Stämme letztlich wirksam. Hinsichtlich von der Influenza unterscheidet sich das RSV-Virus zunächst mal dadurch, dass nur der Mensch Wirt dieser RSV-Viren letztlich ist, während bei der Influenza eben auch tierische Wirte letztlich es gibt. Und dementsprechend ist auch das RSV-Virus genetisch sehr stabil. Das heißt, im Unterschied zur Influenza treten jetzt nicht immer neue Varianten auf, sondern wir haben es mit diesen zwei Typen zu tun, und diese zwei Typen führen dann immer wieder zu Infektionen. Da ist es eben auch so, dass eine durchgemachte RSV-Infektion nicht vor nachfolgenden Infektionen schützt. Die nachfolgenden Infektionen sind dann aber im Allgemeinen leicht. Das führt dazu, dass wir uns eben in unserem Leben immer wieder mit dem respiratorischen Syncytialvirus Bekanntschaft machen. Und dann gibt es eben zwei besonders vulnerable Lebensphasen. Das sind eben die Säuglinge und Kinder unter 2 Jahren und dann eben die über 60- oder über 70-Jährigen.
Alles klar, vielen Dank, Herr Überler. Herr Resch, Sie sind ja auch Epidemiologe und deswegen würde ich Sie ganz gerne mal fragen, dass Sie so einen kleinen Abriss nochmal machen. Wie oft erkranken eigentlich welche Personengruppen jährlich, wie auch immer, an RSV? Das hat der Überler gerade schon mal kurz angedeutet, aber können Sie vielleicht mal kurz ein bisschen einfach sagen, wer erkrankt wie schwer und wann und wo, warum?
Die schwersten Erkrankungen haben sicherlich die Säuglinge unter 6 Monaten. Das sind die Hochrisikokinder und die Kinder, die zu früh geboren sind, wo noch dazu kommt, dass sie kleine Lungen und kleine Atemwege haben und damit mit Schleimhautschwellung, Muskelkontraktion der Atemwege besonders schwer erkranken. Wir sprechen hier von der Bronchiolitis. Wiederkehrende Infektionen, wie schon gesagt worden ist, verlaufen deutlich milder ab, vor allem bei Kindern dann über 2 Jahren. Und man kann sagen, dass mit dem dritten Lebensjahr jedes Kind mit dem RS-Virus Bekanntschaft gemacht hat. Also vulnerable Lunge, neonataler Intensivaufenthalt, vorgeschädigte chronische Lungenerkrankung, Herzfehlerpatienten, das sind so die Hauptrisikogruppe für schwere Infektionen im jungen Alter. Auch Frühgeborene und immunsupprimierte und neuromuskuläre erkrankte Kinder können auch im zweiten Lebensjahr noch eine schwere RS-Virus-Infektion mit Hospitalisierung erleiden.
Können Sie auch mal ganz kurz nochmal skizzieren? Wir hatten es, wie gesagt, im letzten Jahr besonders krass mit den RS-Wellen, aber wie stark ist das Gesundheitssystem, gefährdet jetzt vielleicht nicht, aber wie stark wird es beansprucht bei so besonders starken RS-Wellen, also vor allem in der Pädiatrie natürlich?
Also man kann sagen, es ist ja eine saisonale Infektion, die bei uns in der westlichen Welt zwischen Oktober und November beginnt und März, April ausklingt und den Höhepunkt im Jänner, Februar meistens hat. So zeigt sich das bei uns und das ist nicht so unterschiedlich zu den anderen europäischen Ländern. Da kommt es zu massiven Ansteigen von RS-Virus-Erkrankten, sodass Krankenhäuser wie unsere Kinderklinik völlig an den Rand des Potenzials an Betten kommen, dass wir Kinder am Gang behandeln müssen, dass die Ambulanz voll ist. Wir haben in 24 Stunden über 200 Patientenvorstellungen im Winter, davon Husten und Keuchen und Wiesen und Giemen und Atmen schwer, der Großteil der Kinder mit respiratorischen Infekten. Also dieses Szenario, das erleben auch die deutschen Kollegen in ihren Spitälern, ist wirklich ein schlimmes und es hat die Zahl nach der Covid-Pandemie, nach den ersten Hygienemaßnahmen gegen Covid, ist das RS-Virus ja ganz verschwunden gewesen, weil wir uns geschützt haben und kein enger Kontakt entstanden ist und damit das Virus nicht weitergegeben worden ist. Danach kam es zu einem massiven Anstieg, wobei wir untersucht haben, ob auch die Schwere dieser Infektionen größer geworden ist. Das ist es nicht, wenn man das misst an der Dauer des Intensivaufenthaltes und an der Intensivpflichtigkeit und Beatmungspflichtigkeit der Kinder. Aber die Zahlen sind massiv angestiegen und man konnte dem im klassischen Spitalsgesundheitssystem kaum mehr Herr werden.
Da vielleicht eine Nachfrage, wo Sie es gerade schon mal erwähnt haben, würden Sie grundsätzlich für in irgendeiner Form, sagen wir mal, Empfehlungen plädieren, grundsätzlich, also für Kinder wird es natürlich schwierig sein, aber dieses Maske tragen und diese Maßnahmen, über das diskutieren wir ja immer wieder, es wird natürlich nie wieder eine Pflicht in der Form geben, aber wäre es schlau, bei bestimmten besonders starken Erkältungswellen vermehrt darauf zu setzen und zu empfehlen, also wie gesagt, die Pflicht jetzt mal ausgenommen, das wird es nicht mehr geben wahrscheinlich, aber die Empfehlung ist
Eine
vielleicht eine andere Sache.
Empfehlung kann man auf jeden Fall aussprechen und ist absolut sinnvoll. Leider ist das Maskentragen ein Stigma geworden, politisch nicht mehr beliebt. Und ich glaube, dass die Bevölkerung völlig hysterisch reagieren würde, wenn wir das deutlich empfehlen, den kleinen Kindern und auch den Erwachsenen, die husten und die stecken ja dann mit dem direkten Kontakt, nachdem sie mit den Kleinkindern eng zusammen sind, diese an. Die Empfehlung wäre absolut sinnvoll. Händedesinfektion, Hände waschen, auch eine ganz wichtige Maßnahme, weil es ja durch den direkten Kontakt auch zum Großteil übertragen wird. Distanz hat man ja in den ersten Studien gesehen, über 2 Meter schützt ja schon vor der Erkrankung, weil es nicht so weit mit Tröpfcheninfektion übertragen wird. Also das würde ja absolut Sinn machen, aber ich glaube, da gibt es schon Umfragen bezüglich Maske, ist das ein No-Go. Asiatische Zustände sind nicht erwünscht. Ich sage das jetzt so flapsig ein bisschen.
Okay, super, vielen Dank. Wir kommen sicherlich gleich nochmal drauf zurück. Ich möchte natürlich gerne auch Frau Brinkmann noch mit ins Boot holen zum Start erstmal. Und Frau Brinkmann, Sie haben es, oder wir haben es eben schon mal kurz angesprochen, es gibt ja schon eine gewisse zaghafte Therapie gegen RSV. Es gibt schon einen monoklonalen Antikörper, der hauptsächlich gegen für Risikokinder geeignet ist oder auch da nur benutzt wird. Aber können Sie vielleicht einfach mal kurz ein bisschen skizzieren, wie behandelt man heutzutage eigentlich RSV? Was kann man eigentlich machen und wie läuft das bisher ab?
Also für die allermeisten gesunden neugeborenen Kinder oder kleinen Säuglinge und natürlich auch für den Rest der Bevölkerung gibt es ja außer den jetzt gerade erwähnten Schutzmaßnahmen, die wir aus der Pandemie bestens kennen, keine spezifische vorbeugende Behandlung. Das heißt, jeder ist dem Virus in der Saison irgendwann ausgesetzt und die allermeisten, hatten wir gerade ja auch schon gehört, erkranken zum Glück nur leicht. Auch von den Säuglingen ja zum Glück die allermeisten. Dieser kleine Teil, der schwerer erkrankt, wird, wir nennen das symptomatisch behandelt. Das heißt, die Beschwerden bestimmen eigentlich, wie wir behandeln. Und da gibt es ein paar Dinge, die helfen können. Ganz einfache Dinge, wie wenn gerade bei den Säuglingen die Nase sehr verstopft ist, dass man die mit Nasentropfen befreit, sodass die besser Luft bekommen, besser trinken können. Wenn die Kinder sehr viel Zehen, Schleim in der Lunge entwickeln, helfen bei einigen auch Inhalationsbehandlungen, nicht bei allen. Und die schwerer betroffen sind, müssen dann doch vielleicht ins Krankenhaus und brauchen dann zusätzlichen Sauerstoff, um eben über diese ersten schweren Tage zu kommen. Das ist die Behandlung, die wir im Moment bei den allermeisten Kindern durchführen. Und für die ganz wenigen Frühgeborenen oder eben durch Grunderkrankungen besonders gefährdeten haben wir diesen eben erwähnten monoklonalen Antikörper Palivizumab, der seit 1998 zugelassen ist und der verhindert, wenn man ihn alle 4 Wochen spritzt, den muss man eben tatsächlich spritzen und kann den nicht schlucken oder anders in den Körper bringen, dass bei einer Virusinfektion die Viruszellen andocken können an die Atemwegszellen und diese Atemwegszellen infizieren und schützt eben damit auch vor einer RS-Infektion.
Bei diesem monoklonalen Antikörper, also Sie haben es gerade schon mal angesprochen mit dem viel Spritzen, also ich frage es aus der Kliniksicht, wie handhabbar ist der jetzt letztlich eigentlich? Also wird er viel genutzt, selbst auch bei Risikokindern, oder ist er eigentlich zaghaft im Gebrauch?
Nee, bei den Kindern, die wirklich sehr gefährdet sind, also bei den kleinen Frühgeborenen, bei den Kindern mit schweren Herzfehlern, mit schwersten Lungenerkrankungen, zum Beispiel aufgrund einer Frühgeburtlichkeit, wird der schon verwendet und der wirkt gut, der schützt gut, aber nur, wenn man ihn regelmäßig eben alle 4 Wochen in der Saison, die ja erfahrungsgemäß zumindest früher mal im Oktober begann und so ungefähr bis Ende März, Anfang April dauerte, spritzt in den Muskel und das muss man entsprechend des Körpergewichts dosieren und das ist natürlich für die Kinder und für die Familien durchaus auch eine Belastung.
Okay, vielen Dank. Dann lassen wir uns doch gerne einfach mal zu den neuen Impfstoffen oder zu den neuen Mittelchen kommen, die uns jetzt bald zur Verfügung stehen. Frau Brinkmann, wir machen einfach gerne mit Ihnen erstmal weiter und zwar, wir haben ja mit Pfizer jetzt den, also ob er jetzt auf dem Markt verfügbar ist, können wir gleich nochmal drüber reden, aber es gibt diesen neuen maternalen Impfstoff von Pfizer, der eben für die schwangere Frau gedacht ist, die den Schutz dann als Kind weitergibt, aber auch eben für Ältere vorgesehen ist. Können Sie vielleicht einfach mal kurz so aus Ihrer Sicht, was Sie schon gesehen haben, sagen, wie bewerten Sie so Schutzwirkung dieses maternalen Impfstoffs und vielleicht auch dann aus der Kliniksicht natürlich direkt auch da die Frage, wie handhabbar sind diese maternalen Impfstoffe. Letztlich ist es wahrscheinlich nicht Sie, sondern sind die Gynäkologen natürlich vielleicht eher, die da ein bisschen drauf gehen, aber vielleicht erstmal aus kinderärztlicher Sicht.
Genau, sicher auch Herr Überler, so ein bisschen noch für die Hintergründe. Die Idee ist ja eigentlich bestechend, dass man sagt, in der Schwangerschaft impft man die Mütter und wenn die Mütter gegen einen Erreger Antikörper haben, geben die denen über das Nabelschnurblut, über die Plazenta eben dann ihren Kindern weiter und die Kinder sind dann die ersten Monate, die sie auf der Welt sind, dadurch geschützt, eigentlich gerade in der Zeit, wo sie am gefährdetsten wären. Das ist etwas, was uns vom Prinzip natürlich sehr, sehr gut gefällt. Und was für viele Erreger ja auch gut funktioniert, das ist bei Grippeimpfungen, Influenzaimpfungen so, dass das gut funktioniert. Das ist bei Pertussis, bei Keuchhusten so, dass das gut funktioniert. Und diese Antikörper dann eben für die ersten 3 bis, Klammer auf, 6 Monate tatsächlich für die Kinder einen guten Schutz auch bieten können. Bei dem RSV-Impfstoff ist es auch so, dass die Mütter nach einer Impfung in der Schwangerschaft dann eben Antikörper bilden und diese Antikörper weitergeben an die Kinder. Das kann man auch gut sehen. Und dass die Kinder, die jetzt untersucht worden sind, das sind jetzt ungefähr 3.500 Schwangere in dieser einen Untersuchung geimpft worden, dann auch geschützt sind vor schweren Infektionen. Das hat man über ein halbes Jahr, also den Zeitraum, den man ja auch abdecken möchte, nachverfolgt und hat gesehen, dass für die ersten 3 Monate etwas über 70% der Kinder ganz gut geschützt sind. Dann nach einem halben Jahr lässt der Schutz etwas nach. Da waren es dann noch, ich glaube, 57%, die da geschützt waren vor schweren Infektionen. Der Schutz vor jeglicher Infektion war etwas geringer. Also man sieht eine Schutzwirkung, die ist noch nicht ganz so perfekt, wie man sie sich wünschen würde, aber das Prinzip funktioniert dort natürlich auch. Das gibt ja 2 Impfstoffe, die erprobt worden sind bei Schwangeren. Bei dem anderen Impfstoff, der erprobt worden ist, war ein bisschen die Sorge, dass es etwas mehr Frühgeburten gegeben haben könnte. Das ist jetzt der Impfstoff, der ja im Augenblick nur für die älteren Erwachsenen dann eben auch zugelassen ist. Bei dem Impfstoff, der jetzt für die Schwangeren zugelassen ist, hat man das aber nicht in relevanter Zahl sehen können. Das heißt, nach allem, was wir wissen, ist er wahrscheinlich sicher und er ist wirksam, vielleicht noch nicht ganz so optimal wie gewünscht. Aber wenn man es vergleicht mit anderen Impfstoffen, die man Schwangeren in der Schwangerschaft mit der gleichen Idee verabreicht, sind die auch nicht alle unbedingt viel besser von der Wirksamkeit. Also es ist eine Option, ist vielleicht noch nicht für diese Saison eine Option, aber könnte eine Option werden.
Genau, zur Verabreichung in dieser Saison kommen wir gleich noch. Herr Überler, ich würde diese Frühgeburtenfrage gerne mal auch kurz zu Ihnen nochmal spielen, so ein bisschen natürlich aus STIKO-Sicht. Sie sind jetzt nicht offiziell alles STIKO, natürlich, klar, weiß ich auch, aber Sie sind nun mal drin und Sie müssen natürlich die Daten auch bewerten, die so da sind. Und da nochmal vielleicht diese Frühgeburtenfrage, insbesondere mit der Patientengröße, die wir oder Probandengröße, die wir eben hatten, da ein starkes Sicherheitssignal rauszulesen, ist natürlich auch einfach schwierig. Da braucht man natürlich eigentlich sehr viel mehr Leute für. Deswegen vielleicht so einfach zur Einschätzung, was man gesehen hat und
Also zunächst erstmal von der Wirksamkeit her ist es wirklich ein toller Impfstoff, hätte ich nicht so in dem Ausmaß erwartet. Und insofern ist da schon die Hoffnung da, dass wir hier eine gute Einsatzmöglichkeit für diesen Impfstoff dann auch finden und auch etablieren können. Hinsichtlich der Frühgeburtlichkeit, die ursprünglich auch für einen Impfstoff für einen Impfstoff von der anderen Firma letztlich hier beobachtet wurde. Diese Frühgeburtlichkeit findet sich tendenziell auch wieder bei dem Abrysvo. Das heißt, auch da gibt es etwas mehr Frühgeburten in der Vakzingruppe als in der Placebo-Gruppe. Das ist statistisch nicht signifikant. Das muss man dazu sagen. Und wenn man jetzt im Prinzip aber weiß, dass der vorangegangene Impfstoff letztlich sehr ähnlich zu dem Abrysvo war, dann stellt sich natürlich schon die Frage, woher diese Frühgeburtlichkeit letztlich kommen könnte, wenn sie denn wirklich besteht. Und das führt halt noch zu einer gewissen Unsicherheit in der ganzen Situation. Macht es eben jetzt schwierig, anhand der bisher geimpften Schwangeren das letztlich abschließend zu bewerten. Und die beide Impfstoffe sind eben über ein sehr ähnliches Verfahren hergestellt, sind von der Zusammensetzung praktisch sehr, sehr ähnlich. Und es kann natürlich genauso gut sein, dass das jetzt zufällige Beobachtungen sind, was auch im Prinzip klar ist, dass dieses Sicherheitssignal in der ersten Studie auch nur in Ländern von Low- and Middle-Income-Countries, wie sie im Angelsächsischen letztlich heißen, beobachtet wurde. In den Teilnehmern aus Europa und Nordamerika wurde dieses Sicherheitssignal nicht beobachtet. Aber es gibt im Moment eben keine gute Erklärung für dieses Sicherheitssignal. Und das macht es ein bisschen schwierig, jetzt generell diesen Impfstoff für alle Schwangeren zu empfehlen.
Ja, vielen Dank. Ritsch, möchten Sie noch ergänzen? Ist ein heikles Thema mit den Frühgeburten. Also gerne natürlich auch Ihre Sicht dazu.
Ja, das Problem ist einerseits dieses gewisse Sicherheitsmakel oder Sicherheitslücke. Auf der anderen Seite, wir schützen ja durch die Impfung nur die reifen Kinder, weil selbst bei den Late Preterms, 34 bis 36 Wochen, haben wir noch zu wenig Antikörpertransfer über die Plazenta. Der Großteil der Erkrankten sind natürlich die jungen, reifen, gesunden Säuglinge und ungefähr 1 bis 2% dieser Kohorte werden jährlich hospitalisiert wegen RS-Virus. Ein anderer Punkt, den man auch sagen muss, es gibt jetzt einige Möglichkeiten zu impfen, aber wir haben in Österreich eine insgesamt schon ganz niedrige Influenza-Impfrate und kaum eine Bereitschaft, die Schwangere im letzten Trimenon zu impfen. Das ist auch ein Problem. Und wahrscheinlich macht es am meisten Sinn, nachdem weder der monoklonale Antikörper zu 100% schützt, noch die Impfung zu 100% schützt, dieses zu kombinieren. Also eine Impfung der Mutter und dann noch vielleicht einen monoklonalen Antikörper, um eine ganze Saison von 5 bis 6 Monaten gut zu überstehen. Das wird nicht leicht und wie man das implementiert, ist noch eine große Frage. Wer führt es durch, wann, wie früh, wenn man an den neuen monoklonalen Antikörper denkt, müsste man denn ja, weil oft schon ein Gipfel in den ersten 4 bis 6 Wochen zu beobachten ist, an schweren Erkrankungen gleich nach der Geburt im Wochenbett machen. Das ist logistisch ganz schwierig. Bisherige Prophylaxe mit Palivizumab war beim niedergelassenen Kinderarzt über die Saison mit 5 Injektionen. Also da stehen viele Fragen uns noch ins Haus, die zu beantworten sind.
Herr Überler, klar.
Ja, ich wollte vor allem noch ergänzen, was jetzt auch Herr Resch gerade noch angesprochen hat. Ich glaube, aus der Kombination dieser beiden Präventionsmaßnahmen ergibt sich dann durchaus ein Potenzial, dass man eben auf der anderen Seite möglicherweise erst später, wie bisher in der Schwangerschaft, letztlich die Aktivimpfung letztlich der Schwangeren durchführt und dann die Kinder, die zu früh dann geboren werden, dass man denen dann eben mit Nirsevimab letztlich über die Saison hilft. Das wäre so eine Möglichkeit, wie man aus der Kombination dieser Präventionsmaßnahmen letztlich dann eine sehr gute Lösung für die Bevölkerung letztlich dann stricken kann. Aber das sind eben Sachen, die man eben jetzt auch erst noch weiter auswerten muss.
Dann vielleicht noch, wenn wir auf das Thema STIKO vielleicht auch dann nochmal direkt zu sprechen kommen. Wie gesagt, es gibt diese Empfehlung jetzt noch nicht, was Impfstoff anbelangt und halt Antikörper anbelangt. Jetzt könnte es so sein, Beyfortus wird vielleicht für Risikokinder ja dann auch nur verabreicht werden können. Für alle anderen, wo es ja eventuell auch möglich wäre, stelle ich mir so vor, wenn das jetzt ein Elternteil machen wollen würde. Also ich spiele jetzt mal rum, ich kriege jetzt ein Kind und möchte das gerne machen, dann klingt das so ein bisschen nach Selbstzahler momentan, wenn man es machen wollen würde. Oder wie sehen Sie so quasi die Praxis jetzt für diesen Herbst und Winter? Also gerne Überlau und dann natürlich auch die anderen Kollegen.
Ja, es ist sicherlich so, dass die, oder es hängt dann von den Krankenkassen ab, ob sie das übernehmen wollen oder nicht. Prinzipiell haben die Krankenkassen die Möglichkeit, das zu übernehmen. Und für uns ist es eben wichtig, dass wir erstmal alle verfügbaren Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit der verschiedenen Präventionsmaßnahmen letztlich erheben, vergleichen und dann eben mit einer besten Lösung letztlich für die Bevölkerung dann die Empfehlung aussprechen. Aber ich gebe Ihnen recht, im Moment wird es vermutlich hauptsächlich zur Anwendung des Antikörpers bei Risikokindern kommen. Die haben ja auch den größten Benefit von diesen Antikörpern und daraus lernen wir natürlich auch zusätzlich, was die Sicherheit dieser Impfstoffe dann aus Beobachtungsstudien betrifft.
Vielleicht dann direkte Frage an die beiden Kliniker. Also ich stelle mir jetzt gerade, also Sie haben jetzt quasi die Impfstoffe, die liegen Ihnen jetzt quasi vor die Füße, aber es gibt diese Empfehlung noch nicht. Also ist das jetzt schlimm oder würden Sie trotzdem sogar auch darauf setzen, manchen Eltern das zu empfehlen, obwohl es diese Empfehlung voraussichtlich in diesem Herbst und Winter noch nicht geben wird? Also einfach vielleicht aus der Kliniksicht, wie gehen Sie jetzt vor allem auch mit den Impfstoffen und dem neuen Antikörper um? Also gerne Frau Brinkmann und dann Herr Resch, ja.
Also der Antikörper, der neue Antikörper ist ja zugelassen und geprüft. Das heißt, man kann den ja in der Indikation jetzt auch verwenden. Und er ist jetzt sogar auch erhältlich. Das war doch die dritte Voraussetzung, von der wir noch nicht ganz genau wussten, ob wir sie jetzt schon erleben in diesem Herbst. Und damit gibt es jetzt sicher auch die ersten, die in der Indikation damit geimpft werden in den Kliniken. Wie weit das flächendeckend schon umsetzbar ist, das hat ja auch so ein bisschen noch logistische und andere Gründe.
Ja, klar, Herr Resch. Ja.
Es ist eine spannende Sache. Prinzipiell ist ja gedacht, dass Nirsevimab, das mit einem Kampfpreis von 300 Euro auf den Markt kommt, allen Kindern zugutekommen zu lassen. Synagis, Palivizumab, kostete ja die 100 Milligramm Ampulle 1000 Euro und ungefähr 5000 Euro, somit die ganze Prophylaxe. Und ich erinnere mich, wie Palivizumab eingeführt wurde, haben mich manche Eltern gefragt, ob sie das ihrem reifen Kind zukommen lassen sollen. Und da habe ich gesagt, diese 5000 Euro sind zu viel. Das ist für die Risikokinder und es schützt auch nicht zu 100%. Das ist weiterhin die Tatsache, dass es nicht zu 100% schützt. Aber die Idee von den langwirksamen monoklonalen Antikörpern Nirsevimab bei Fortus